Ich gehe auf jeden Flug so, dass ich sage, auch auf diesem Flug passiert wieder irgendwas, an das ich nicht gedacht habe. Ja? Dinge, die ich nicht vermeiden kann, benennen wir, damit sie im Bewusstsein sind. Immer dieses Lessons learned aus dem, was wir schon erlebt haben, um in Zukunft zu vermeiden, dass es wieder passiert.
Herzlich willkommen beim Her Career Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Was braucht es, damit Menschen gut durch Turbulenzen kommen? Auf der Her Career Expo 2023 sprach die Pilotin und Ausbildungstrainerin Cordula Pflaum mit der Journalistin Stefanie Hornung darüber, warum es für Sicherheit eine gute Fehlerkultur braucht, wie man auch in zeitkritischen Momenten Entscheidungen trifft und mit welchen Tools sie in ihrem Berufsalltag arbeitet. Es war ein Gespräch über ein gesundes Miteinander im Team.
Cordula Pflaum, herzlich willkommen. Sie ist eine der wenigen Pilotinnen. Sie arbeitet bei der Lufthansa. Seit mehr als 20 Jahren macht sie Aviation Trainings. Und seit 2009 ist sie zusätzlich Ausbildungskapitänin für bestimmte Airbus-Typen. Außerdem ist sie auch noch freiberuflich Trainerin für psychologisch sichere Teams. Schön, dass du hier bist, Cordula. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Name ist Stefanie Hornung. Ich bin freie Journalistin, Autorin und Initiatorin der New Pay-Bewegung. Cordula, als Pilotin und Ausbildungstrainerin, gibt es da so einen typischen Arbeitsablauf? Wenn es ihn gibt, wie sieht er aus?
Ich glaube, das Wort Alltag gibt es nicht in der Form. Als Ausbildungskapitänin bin ich zuständig, Piloten, die auf mein Flugzeugmuster wechseln, zu trainieren. Das heißt, einmal in ihrem, man nennt das Recurrent Training, aber auch zu prüfen, wenn sie neu auf das Flugzeug kommen, im Seminarraum Crew Resource Management Themen beizubringen. Das heißt, der Alltag sieht aus, dass ich im Monat habe ich 10 Tage zu Hause frei und den Rest kann nicht verplant werden. Das heißt, aber die habe ich natürlich nicht am Stück frei. Schön wäre das. 20 Tage kann ich verplant werden, das heißt 6 Tage im Simulator, wo ich Kollegen trainiere und prüfe. Dann bin ich vielleicht 2-mal auf einer Strecke. Ich fliege nur Langstrecke, den Airbus 350 und den Airbus 380 nächstes Jahr. Das heißt 3 Tage mal nach New York und zurück oder nach Los Angeles und zurück. Und dann gebe ich noch Seminare im Seminarraum. So sieht ein Alltag aus. Sehr bunt gemischt.
Und wenn es jetzt um Flugsicherheit geht, braucht es dann vor allem tolle Piloten und Pilotinnen? Oder welche Rolle spielt da auch das Team?
Das Team spielt eine unendlich große Rolle. Wir haben in der Luftfahrt einfach viel durch Tränen, Schweiß und Blut erkauft. Ja? Wir sagen so, der Keypoint war damals der Unfall 1977, als in Teneriffa die KLM und die Pan Am zusammengestoßen ist. Über 500 Leute sind gestorben. Damals hat die NASA angefangen und festgestellt, es gibt den Human Error. Es muss geguckt werden. Das Team muss auch funktionieren. Dann gab es erst Cockpit Resource Management. Dann hat man Crew Resource Management etabliert, weil man festgestellt hat, ja, es ist ja nicht nur das Cockpit. Es ist definitiv auch die Kabine, die zu einem sicheren Flug beiträgt. Und wenn ihr euch daran erinnert, wenn ihr mal als Passagier unterwegs wart, dann ist das Erste, was die Flugbegleiterinnen in ihrer Ansage sagen, wir sind für ihre Sicherheit da. Und das ist auch ihre originäre und wichtigste Aufgabe. Und natürlich auch, das Ganze nach vorne zu transportieren. Die Cockpit-Tür ist zu, wir können uns nicht sehen, wir sehen nicht, was hinten passiert. Deswegen sind wir als Team ganz wichtig.
Und dein Fokus ist, damit gute Entscheidungen im Team fallen können, braucht es psychologische Sicherheit. Das ist ja ein Konzept, das die Harvard-Professorin Amy Edmondson geprägt hat und viel dazu geforscht hat. Was verstehst du denn darunter unter psychologischer Sicherheit?
Psychologische Sicherheit bedeutet, dass sich die Menschen im Team trauen, zu sagen, wie es ihnen geht. Dass sie sich trauen, Fehler einzugestehen.
nicht einzugestehen, sondern einfach zu benennen. Ja, also wenn ich im Cockpit mit meinen Kollegen zusammensitze, dann sage ich, bitte sag mir alles, was dir auffällt. Du bist meine Lebensversicherung. Ich bin zwar der Kapitän, habe meinen ersten Offizier an der Seite, bin zwar Rang höher, aber wenn ich ihn nicht habe, dass er mich auffängt, wenn ich einen Fehler mache. Und das Tolle in der Fliegerei ist, dass für uns es selbstverständlich ist, dass wir Fehler machen. Wir wissen das. Wir wissen, unter Stress machen wir noch mehr Fehler. Einfach um das Bewusstsein zu haben, es hilft uns schon, dass wir sie normalisieren. Ja, es ist für uns Alltag, das aufzufangen, wenn Dinge daneben laufen. Und das sind kleine Sachen. Wenn ich von einem Fehler spreche, dann heißt das nicht, dass ich neben der Landebahn lande, sondern dann heißt das, dass ich vielleicht vergesse, die Landescheinwerfer anzumachen bei einem Tagflug.
Das beruhigt uns
also, der Tower-Lotse hat jetzt keine Sorge, wenn ich ohne Lichter land, ja. Bei Nacht wird's mir wahrscheinlich auffallen, wie wenn es euch im Straßenverkehr auffällt. Also, und deswegen finde ich, der Anfang, der Einstieg ist so wichtig. Und das merken wir natürlich bei uns in der Fliegerei ganz extrem. Ich fliege ja immer wieder mit anderen Kollegen. Wir haben bei Lufthansa 5000 Piloten. Wir haben über 20.000 Kabinenkollegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf den Flug gehe, habe ich andere Menschen vor mir. Und die kennen mich ja nicht. Die wissen ja nicht, wie ich bin, wie ich tick, was für ein Leader ich bin. Und deswegen, ich habe 5 Minuten Zeit, dieses Team zu formen, dass sie einfach mit allem zu mir kommen und mit mir durch den Sturm gehen.
Ja, und wie machst du das? Also
ja, ne, das klingt immer wieder beeindruckend. Ich wundere mich auch, ja. Aber es funktioniert irgendwie. Durch Offenheit, durch Einladung, durch Vertrauen, was man seinen Teammitgliedern als Vorschusslorbeeren gibt. Wenn ich im Simulator in die Trainings gehe, dann sage ich zu meinen Kollegen, die ich im Briefing treffe, dann sage ich, ich bin heute hier, euch zu sagen, was ihr gut macht. Und wenn es darüber noch einen Tipp gibt, ja, wo ihr euch verbessern könnt, sage ich euch das auch. Aber das ist mein Ansinnen. Das heißt, ich schaue auf die guten Sachen. Das nimmt erstmal den Druck von ihnen. Sie fühlen sich in einer sicheren Umgebung, psychologisch sicheren Umgebung. Und damit fängt man an. Also der Einstieg ist extrem wichtig.
Was gibt es noch für Tipps? Also das ist jetzt natürlich eine Situation, wenn man nur 5 Minuten hat, aber mit manchen Leuten arbeitet man vielleicht ja auch mal länger zusammen. Was kann man da tun? Wie kann man dieses Zutrauen auch vielleicht schaffen?
Es gibt da einen ganz schönen Spruch, der heißt mehr Nähe, mehr Vertrauen. Das heißt, man muss sich seinen Mitmenschen überhaupt erstmal widmen. Es muss authentisch sein. Ja? Wenn ich sage, ah, ihr seid mir alle so wichtig, ja, dann glaubt mir das keiner. Aber wenn ich sage, Mensch, es liegt mir wirklich am Herzen, wie es euch geht. Und da war die Corona-Zeit im Grunde ein spannendes Beispiel für uns. Wenn man überlegt, wir sind zwar als Crews geschult, so miteinander zu arbeiten, aber jeder kam ja mit ganz anderen Erfahrungen zu dieser Corona-Zeit ins Briefing. Wir hatten alle die Masken, man hat die Gesichter nicht gesehen. Wie soll ich das schaffen, dann Vertrauen zu schaffen, ja? Und auch da einfach zu formulieren, ich weiß, wie es um euch steht. Ich weiß, ihr kommt alle mit verschiedenen Rucksäcken an. Ihr habt alle verschiedene Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Lasst uns einfach respektvoll miteinander umgehen. Diese Möglichkeit, wenn man das immer wieder lebt, kann man auch über längeren Zeitraum.
Genau, wenn man das immer wieder lebt. Wie ist es denn als Führungskraft selbst? Hilft es auch, die eigenen Fehler vielleicht zuzugeben?
Absolut. Also man lebt das vor. Da sind wir wieder beim Role Model, ja? Wenn man etwas vorlebt und selber sagt, oh Mensch, da habe ich jetzt was vergessen und helft mir bitte. Oder ich bin sehr viel im Simulator, selten auf einem Linienflug, wenn dir irgendwas auffällt, weil erst neulich ist mir passiert. Sicher, das hilft sehr.
Ja, wenn wir jetzt als Laien uns vorstellen, wir sitzen in einem Flugzeug, dann möchten wir ja eigentlich nicht, dass Fehler passieren. Also das macht uns Angst. Und trotzdem an dich die Frage, wo sind die Fehler noch, sagen wir so, okay, also welche Fehler darf man machen und welche Fehler darf man nicht machen?
Dafür haben wir eine Auffanglinie. Also in der Luftfahrt sind wir ja sehr verfahrensgetrieben. Und ob es nur ist, dass wir ein Entscheidungsfindungsmodell haben, nach dem wir arbeiten, das heißt Vordeck, oder dass wir zum Beispiel ein Threat and Error Management betreiben, so heißt das bei uns. Das ist quasi für mich das The Latest im Crew Resource Management, wie wir arbeiten. Threat and Error Management, das heißt, wir reden ständig über die Bedrohung. Das heißt Bedrohung, wenn ich jetzt im Anflug auf San Francisco zu meinen Kollegen sage, was haben wir denn heute für Bedrohungen? Ne? Und die so zucken zusammen, wer bedroht uns? Ja? Es bedroht uns keiner, sondern Bedrohungen sind, dass in San Francisco immer sehr viel Verkehr ist. Dass in San Francisco die Fluglotsen mich oft weit oben halten und ich dann sehr spät erst meinen Sinkflug anfangen kann. In San Francisco bedroht uns, dass man oft eine Nebelwetterlage hat. Also solche Sachen. Dinge, die ich nicht vermeiden kann, benennen wir, damit sie im Bewusstsein sind. Und dann ist das wie mentale Vorbereitung. Ja, ich rede mit meinen Kollegen darüber, was für Bedrohungen haben wir. Und genauso geht es um Fehler. Ja, was für Fehler können gemacht werden? Welche Erfahrungen habe ich? Welche Fehler wurden schon mal gemacht? Ja, also wir lernen ganz viel. Immer dieses Lessons learned aus dem, was wir schon erlebt haben, um in Zukunft Dinge zu vermeiden, dass es wieder passiert. Ja?
Klar, man kann sich taktisch ein Stück weit vorbereiten oder auch mental. Aber wenn dann wirklich was Unvorhergesehenes passiert, ja, darauf kann man sich ja trotzdem nie vorbereiten. Inwiefern hilft dann trotzdem auch ein Team zu haben, das psychologisch sicher ist? Und vielleicht hast du dafür mal ein Beispiel.
Ich widerspreche dir sogar, man kann sich darauf vorbereiten. Weil ich sag immer, ich gehe auf jeden Flug so, dass ich sag, es kann immer irgendwas passieren. Auch auf diesem Flug passiert wieder irgendwas, an das ich nicht gedacht habe. Ja, also auch da wieder einfach offen zu sein dafür, ja. Wo ist eine Abweichung? Wo ist es nicht so, wie ich es ursprünglich geplant habe, ja? Nehmen wir das Beispiel, ich hatte einen Anflug in New York, war mit Kollegen unterwegs, war schönstes Wetter, wir haben genug Sprit dabei, das ist auch ganz gut, ja, für einen normalen Anflug, ja, aber halt nicht für das, was uns dann passiert ist. Wir sind plötzlich in Boston, was ja schon ein Stück weg ist von New York, haben sie uns in die Warteschleife geschickt. Dann haben wir gedacht, Warteschleife hier schon, ist ein bisschen komisch, ja, also oben in 10 Kilometer Höhe. Und dann haben wir so versucht zu fragen, ja, was ist denn passiert? Und dann kam erstmal keine große Information und dann haben wir weitergebohrt. Dann haben wir nur gefragt, müssen wir noch weitere Warteschleifen erwarten? Und dann sagte der Fluglotse, ja, more to be expected. Und wir so, okay, warum? Und dann hat er irgendwann rausgelassen, ja, Air Force One landet in New York. Und dann machen die den Flughafen dicht. Also für die Zeit, bis der gelandet ist und bis der geparkt hat und alles. Das gibt natürlich einen mega Rückstau. Und der ging bis Boston. Also wir standen dann da, also wir standen nicht, sondern wir flogen da in der Luft im Kreis rum und haben dann gesagt, das reicht nicht. Unser Sprit reicht nicht für Air Force One. Und dann sind wir halt runtergegangen in Boston, haben gelandet, sind gelandet und anstelle von einer Dreiviertelstunde früh waren wir halt 2 Stunden spät, haben das dann den Gästen erklärt. Aber das war damals noch Obama und die waren alle völlig gechillt. Die haben gesagt, ja, ist halt so, ne, wenn der Präsident da. Also ich fand es nicht so schön, mein Sundowner hat erst später angefangen. Aber solche Sachen passieren, ja. Also die plant man nicht, es passiert einfach. Genauso wie Wetter.
Du hast auch schon angesprochen, du bist ja, machst auch dieses klassische, was man so kennt, dieses Simulator-Training. Man nennt es Training bei den Pilotinnen, aber ein Stück weit war das immer auch eine Prüfungssituation. Also das müssen die Pilotinnen durchlaufen. Das ist vorgeschrieben, ist ja auch für unser aller Sicherheit. Wie kann man denn in so einer eigentlich Prüfungssituation dann jetzt auch psychologische Sicherheit herstellen?
Also als ich angefangen habe als Pilot, mir war das gar nicht bewusst, dass ich halt einfach bis zur Rente ständig geprüft werde, ja. Immer wieder im Simulator mich unter Beweis stellen muss. Das würde euch wahrscheinlich beruhigen, weil ihr sagt, die Piloten sollen jetzt Zeug können. Für uns ist das jedes Mal Stress. Und die Zeit, aus der ich komme, da hieß das früher, das waren keine Ausbilder, sondern das waren Checkkapitäne, das waren Checker, ja. Und seit ein paar Jahren verändern wir jetzt die Nomenklatur und sagen, wir sind Ausbilder. Wir sind höchstens Examiner-Prüfer für das Amt, aber wir sind Ausbilder. Und viele Veränderungen entstehen durch Sprache und deswegen keine Checker mehr. Also das war so der erste Schritt. Und jetzt sagen wir, more training, less checking. Das heißt, unsere Kollegen, die ausgebildet werden, werden auch übrigens, was sich verändert hat, im Interpersonellen geprüft. Früher war es so, dass man den Triebwerksausfall einwandfrei fliegen konnte, aber seinen Kollegen anschreit und es ist nichts passiert, ja. Und das passiert heute nicht mehr. Heutzutage ist es so, der Kollege bekommt dann mehr Training. Dann sagt man, weißt du bist das super geflogen, 1A, aber lass uns doch nochmal eine Schicht dranhängen und wir reden nochmal über Kommunikation. Ja, also solche Sachen haben sich wirklich verbessert und verändert und die psychologische Sicherheit erhöhe ich, indem ich eben eingehend mein Wohlwollen attestiere und sage, wir sind hier zum Trainieren, ich bin hier, um euch mitzugeben, wie gut ihr seid.
Kommt es dann nicht doch vielleicht ein Stück weit so an, wenn es dann hinterher heißt, na ja, du solltest jetzt vielleicht doch noch mal ein Training machen, dass es dann so verstanden wird, ja, es war jetzt ja doch eine Prüfung und jetzt wurde mir das nur so verkauft als hier nettes Training, jetzt muss ich ja doch irgendwie dies und jenes absolvieren. Kommt das auch?
Ja. Ich habe dann einfach zu viel Tipps für ihn gehabt. Ja? Und dann würde er halt einfach deswegen mehr Training bekommen. Und das Schöne ist, wir haben inzwischen, wir vergeben auch Noten, wir haben Behavioral Indicators, nennt sich das, wo ich genau attestieren kann und ich sagen kann, guck mal, hier steht geschrieben, das und das solltest du zeigen. Das hast du nicht gezeigt. In der Situation, das und das hast du nicht gezeigt. Und wie gebe ich ihm das wieder? Gerade bei den interpersonellen Sachen durch wörtliche Rede. Das heißt, als Trainer bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei zu schreiben, wenn ich diese Simulatoren abnehme. Ich schreibe ganz viel wörtliche Rede auf und spiegel ihnen das dann und gebe in wörtliche Rede ihnen das zurück. Dann finden sie sich schneller wieder vom Gehirn her und ja, haben auch wirklich keine Möglichkeit des Widerspruchs.
Psychologische Sicherheit hat ja auch mit einem sehr positiven Führungsstil zu tun, dass man eben auch auf Vertrauen baut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es aber gerade in diesem männlich geprägten Umfeld auch Menschen gibt, die sagen, na ja, das ist mir irgendwie, es ist ja nett, aber eigentlich weiß ich ja schon, wo es lang geht und brauche dieses ganze Offenheitsding und hier jetzt über meine Fehler sprechen, das brauche ich nicht. Also stößt du da schon auch manchmal an Grenzen mit diesem Ansatz?
Also das über Fehler sprechen, das ist wirklich in unserer DNA inzwischen. Wir machen das in der Luftfahrt seit über 40 Jahren, würde ich sagen. Für jeden ist es einfach klar, dass das zu uns gehört. Sicherheitskultur, Fehlerkultur. Wir sind unheimlich stringent, wenn wir im Cockpit arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wir haben sowas wie ein Silent Cockpit. Unter 10.000 Fuß reden wir nur über flugrelevante Dinge, um uns da auch so ein bisschen zu konzentrieren und zu fokussieren. Das kommt in der Form nicht vor. Und ansonsten, ja, kann man einfach wieder klar in der Sache und weich zum Menschen sein. Mhm.
Inwiefern hat denn psychologische Sicherheit, wenn man das schafft, das in einem Team herzustellen, auch was mit Resilienz zu tun? Gerade in dem Umfeld ist es ja einfach so, wenn wir unter Stress sind, wir machen mehr Fehler, das ist das, was wir vermeiden wollen. Stellst du fest, dass das auch dazu führt, dass die Menschen resilienter werden und dann besser mit diesen Stresssituationen umgehen können?
Also bei Resilienz denke ich eigentlich erstmal darüber nach, dass die neuesten Forschungen ja ergeben haben, dass das soziale Umfeld ein Riesenfaktor ist. Ja, das heißt, das verändert sich ja auch bei jedem. Ja, bei mir war das, als ich nach der Flugschule fertig war, war ich noch anders unterwegs als jetzt mit einer Familie, mit zwei großen Töchtern. Das Leben verändert sich. Es gibt Schicksalsschläge. Diese Reflexion, die stellen wir jedem anheim. Und wenn ich zum Beispiel einen Simulator gebe, dann frage ich auch erstmal meine Kollegen, wie geht's euch? Ja? Und wenn dann kommt, wie ich es einmal morgens hatte bei einer Frühschicht, da sagt der Mann zu mir, boah, meine Kinder sind gerade festgenommen worden, meine Frau hat mich verlassen, jetzt habe ich gerade die Einfahrt fast verpasst. Ich sage, was machst du hier? Geh nach Hause, ja. Das bringt gar nichts. Also die Selbstreflexion zu haben, wäre natürlich noch schöner gewesen, aber grundsätzlich zu fragen, wie geht's meinem Team, dass das ein Riesenbestandteil ist von psychologischer Sicherheit. Auch das ist, wird bei uns trainiert und geschult und wir wollen unsere Crews auch dahin bringen, dass sie sich viel mehr selbst reflektieren, besonders wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. Wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel diese Evakuierungsflüge auch aus Tel Aviv. Die Crews, die dort diese Flüge machen, die kommen hinterher zusammen, machen operationelles Debriefing und gehen selber auch nochmal rein und gucken, hey, wie geht's uns damit, ja? Und dann haben wir immer noch einen Rückhalt, einen Peer-Support, in dem ich auch tätig bin. CISM heißt das, von der Stiftung Mayday, wo man dann auch nochmal Unterstützung, psychologische Erste Hilfe bieten kann, um die Kollegen zu unterstützen. Also das ist wirklich auch sehr implementiert. Ist nicht einfach, weil wenn man zu Hause kein gutes soziales Netz hat, wenn man immer auf der Straße ist, immer unterwegs ist, bedeutet das viel, ne? Wenn man eben alleine lebt oder wenn man die dritte Scheidung hinter sich hat, ist das nicht mehr so einfach.
Ja. Du hast auch ein Buch geschrieben, zusammen mit einer Co-Autorin. Es heißt Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin. Darüber sprichst du über ganz viele der Situationen, die du jetzt auch geschildert hast. Und ich glaube, es ist auch, du hast angedeutet, eine Extremsituation dabei, während Corona, weil es ist natürlich ja schon gerade in dem Bereich, ihr seid jetzt wie in der Situation mit Israel und Tel Aviv immer auch wieder mal in Extremsituationen. Wie hast du es da geschafft? Das war dieser Falklandflug. Wie hast du es da geschafft, in dieser Extremsituation dein Team zu unterstützen?
Also das, was du gesagt hast, diese Extremsituationen, die haben wir wirklich ganz oft. Ja, ich habe zum Beispiel so eine App auf dem Handy über Erdbeben, ja, Tsunamis, so viele auch Terrorgeschichten, die wir immer sehr hautnah erlebt haben. Und Falkland war ein besonderer Event, das war in der Corona-Zeit, da haben wir so vom AWI haben wir einen Sonderauftrag erhalten, einen Nonstop-Flug von Hamburg nach Falkland zu machen. Das waren 15 Stunden 46, die wir geflogen sind, um die Polarstern-Crew und Neumeier-Station-Mitglieder darunter zu bringen und wieder abzuholen. Das Besondere an diesem Flug, das eine war der Flug, das war schon der längste Flug der Lufthansa eine Zeit lang, aber das andere Besondere war, wir hatten 2 Wochen vorher Zimmer- und Hotelquarantäne in Bremerhaven mit der Crew und auch mit den ganzen Passagieren. Einfach um wirklich absolut safe zu sein, dass keiner Corona in die Antarktis schleppt. Da dieses psychologische Team, also diese psychologische Sicherheit im Team zu gewährleisten, war sehr beeindruckend. Also ich habe gesagt, ich suche mir mein Cockpit aus. Ich habe mir dann 3 Cockpit-Kollegen rausgesucht, eine Frau und 2 Männer. Und dann hatte ich noch 3 in der Kabine als Führungsteam. Und wir haben dann diese Woche Zimmerquarantäne wirklich so eng gestaltet, dass manche gar nicht mehr raus wollten. Wir haben jeden Tag einen Call gemacht. Ich habe jedes Mal eine Frage gestellt. Und wir wollten von jedem die Stimme hören, um einfach auch zu gucken, wie geht's ihnen gerade. Und dann hat das so eine Dynamik erreicht, dass die Kollegen zum Teil was gebastelt haben oder gemalt haben als Antwort. Und es wurde sehr, sehr innig. Und dann die 2. Woche im Hotel, wir haben Vorträge organisiert, einfach um auch immer wieder klarzustellen, das ist eine ganz außergewöhnliche Situation, die wir da erleben. Auch ein Teil vom Buch, genau.
Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick. Wenn es Fragen gibt von eurer Seite, dann können wir gerne jetzt auch die Runde öffnen.
Ja, also mega spannend schon alles, was du erzählt hast. Hast du denn für uns, keine Ahnung, eine alltagstaugliche Übung jetzt zum Beispiel, wenn man eben was Unvorhersehbares erfährt, wo man nicht vorher sich gesagt hat, es passiert eh was Unvorhersehbares. Ja. Das fand ich einen mega guten Tipp irgendwie, dass man nicht alles nicht durchplanen kann. Ja. Aber genau, hast du hier für uns irgendeinen psychologischen Trick?
Ja. Einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, wenn es vorne Bing macht oder irgendein Licht angeht oder irgendwas bimmelt, zuallererst einmal zurücklehnen, nochmal einen Schluck aus der gedachten Tasse Tee trinken, am besten noch auf die Hände setzen, bevor man in den Aktionismus verfällt. Also wirklich diese Sekunde sich erstmal nehmen, sich zurückzunehmen, ist das jetzt wirklich? Was passiert hier gerade? Und dann erst ins Agieren zu gehen. Das wäre zum Beispiel so ein First-Hand-Tipp, der mir dazu einfällt. Gerade bei Unvorhergesehenen, weil das kann ja aller Art sein. Und dann ist es wirklich bei uns die Kommunikation. Wir sprechen sofort miteinander darüber, über unsere Gedanken. Auch zu sagen, hey, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weißt du, was das bedeutet? Diese Offenheit, ja, wird bei uns diese sehr flachen Hierarchien. Ich weiß, mein Vater war früher Vorstand und als ich ihn mal auf dem Flug dabei hatte, sagte er, es ist ja unglaublich, wie du mit deinem Kapitän sprichst, ja, und ihr duzt euch und ihr geht so eng miteinander um, ja. Also das senkt auch nochmal das Niveau.
Ja, gerade das Thema Kommunikation, das betonst du ja auch immer wieder, ne, dass Kommunikation da wahnsinnig wichtig ist oder die Macht der Sprache auch. Gerade das ist auch bei dem Thema, als ihr da eingesperrt wart, quasi in Quarantäne wart, hast du ja auch immer so gewisse Fragen gestellt, ne? Also, was gibt's da noch für Tipps, um
Macht der Sprache bedeutet, das gebe ich gerne auch immer mal unseren jüngeren Kollegen mit, dass sie vielleicht sich eher zurücknehmen und nicht deutlich sagen, was sie wissen, sich einfach zu trauen, den Mut zu haben, mit deutlicher, prägnanter Stimme zu sagen, was Sache ist und da wieder versetzt euch in eure Passagierrolle. Wenn ihr die Ansagen hört vom Kapitän, wie wichtig ist euch das, ja? Dass da eine beruhigende Stimme kommt, dass da eine ruhige Stimme kommt, eine deutliche Stimme und auch viel kommuniziert wird, ja? Also auch wenn ich nicht die Lösung des Problems habe, gerne auch schon sagen, ich arbeite dran.
Gibt's so bestimmte Wörter, die man vermeiden sollte? Also ja, sowas wie Katastrophen ja, oder genau. So dieses, das was so gleich auslöst.
Nein, wir stürzen nicht gleich ab. Nein, in der Tat. Also wir schulen uns auch darin. Natürlich, wenn ich von einem Problem erzähle, das ist der rosa Elefant, ja, dann ist er im Kopf drin. Also deswegen sollte ich solche Wörter tunlichst nicht verwenden. Und wenn ich in der Interaktion mit jemandem spreche, dann fange ich immer erst bei mir an, gehe dann zu ihm und dann zu einem gemeinsamen Wir. Weil das ist ja eigentlich auch die Zukunft oder das, was in den neuesten Teamforschungen vorne ran steht, die Team-Identity, das Wir.
Ja, noch eine Frage hier.
Hattest du schon mal den Fall, dass du in einem Team gearbeitet hast, wo es nicht so hoch war? Und wie bist du da dran gegangen, um die psychologische Sicherheit zu erhöhen in dem Team, wenn sie noch gering ist und vielleicht auch die Ängste noch zu groß sind, da wirklich offen miteinander umzugehen?
Also gerade als Vorgesetzter oder als Leader finde ich hilfreich, wer fragt, der führt. Und Irritationen gehen vor. Nur verhaltensbasiert zurückzumelden, weil unser Gehirn kann super schnell drauf schließen, auf was das für eine Persönlichkeit ist, was das für ein Typ ist, was er für Einstellungen und Gewohnheiten hat, ja, das stimmt alles nicht. Ich guck, was für ein Verhalten sehe ich und das melde ich zurück. Ich denke da immer ganz gern so an Spock von Enterprise, ja. Mir hat das immer gefallen, wie er einfach nur fragt. Manchmal überrascht, ja, aber es ist immer respektvoll im Umgang. Und wenn ich merke, es ist keine psychologische Sicherheit vorhanden, wie auch immer ich das merke, dann gehe ich auf die Menschen zu und frage und lade sie ein.
Ich hätte eine Frage, wenn ein Leader keine psychologische Sicherheit hat, ne? Und das Team merkt das, ja. Und wir, ist das wichtig? Wir arbeiten als Team dran, dass wir halt aufzeigen, was besser zu tun ist. Aber vor allem, wenn man mit höherem Management arbeitet, die das nicht hören wollen. Hast du auch einen Tipp für die Mitarbeiter auch?
Ja, da ist die Frage, wie viel Zeit du hast und wie viel Zeit der Leader auch hat und sich nimmt. Ja, wenn kein Wille da ist, darauf einzugehen, wenn kein Wille da ist, mit einem darüber zu sprechen, dann ist das super schwer.
Ja, du hattest das persönliche Umfeld angesprochen und wie wichtig es ist, im sozialen Kontext auch eine Sicherheit zu haben. Ja. Jetzt passieren in vielen persönlichen Situationen einfach auch Krisen, zu Hause, Scheidungen hatten Sie angesprochen. Wie schafft man das Mitarbeiter, dass die sich öffnen, also dass sie auch darüber erzählen? Denn klar, Sie haben gesagt, man kann fragen, aber was kann man sonst noch machen? Weil ich glaube, dass diese Hürde, dass man wirklich sagt, hey, zu Hause ist gerade echt alles nicht in Ordnung, die ist einfach sehr, sehr hoch.
Ja, das kenne ich und ich finde so in der heutigen Zeit der Datenschutzrichtlinien, ja, und ich darf als Vorgesetzter nicht fragen, warum die Person sich krank meldet, ist das wirklich super schwer. Deswegen würde ich sagen, ganz viel proaktive Arbeit als Vorgesetzter, dieses Feld zu schaffen, weil wenn es dann passiert und das Kind in den Brunnen gefallen ist oder die Person eben zu Hause diese Krise hat, wird sie sich wahrscheinlich nicht öffnen. Also ich sehe das auch als wirklich was Schwieriges. Ich lade dazu ein. Ich lade dazu ein, wieder als Vorgesetzter gebe ich auch das Beispiel vor und erzähle selber davon. Und man kann da wirklich nur gutes Vorbild sein. Ja.
Gibt's noch eine Frage? Ja.
Ist eine persönliche Frage. Wie schafft man es als Pilotin und Mutter, wenn man seine Kinder zu Hause hat, die zwei Töchter, und dann auf Langstreckenflügen unterwegs ist und auch in einer der risikoreichsten Berufsgruppen, da eine Art von psychologischer Sicherheit zu schaffen?
Das war das Kapitel, wie machst du es mit den Kindern? Meine Kollegen wurden das nie gefragt, aber ich immer. Das ist lustig. Also ich habe, es ist überhaupt nicht lustig. Ich habe zu Hause öfter mal den Satz fallen lassen, Leute, benehmt euch, das muss hier funktionieren. Der Flieger soll heil landen, ja. Also ich habe da meine Familie mit in die Pflicht genommen. Ich hatte aber auch das große Glück, dass unsere Großeltern mit auf dem Hof gewohnt haben, die uns stetig unterstützt haben. Mir war das wohl bewusst, aber ich habe das auch thematisiert, sowohl in der Familie wie auch unter meinen Kollegen. Ja, weil wir sind auch alles Menschen und auch unsere Köpfe sind belegt und es waren herzzerreißende Jahre, die ersten immer wieder weg zu müssen und den Beruf auszuüben. Mein Mann ist zu Hause geblieben, hat Elternzeit genommen, wenn ich Kapitän wurde. Also das ging wirklich nur auch wieder im Team. Vorhin ist es eher so ein bisschen pessimistisch durchgeklungen. Naja, es sind immer noch wenige und vielleicht wird es ja auch so bleiben. Aber du setzt dich ja zum Beispiel auch bei FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, setzt du dich ein für mehr Frauen in ja Aufsichtsratspositionen. Was glaubst du, was noch zu tun ist? Wie kann man mehr Frauen für den Beruf interessieren? Oder bist du insgesamt hoffnungsvoll, dass das passieren wird?
Ich bin hoffnungsvoll und ich hatte jetzt gerade auch ein Gespräch und dann sagte der Mann zu mir, auch wenn ich fliege, ich höre öfter Frauenstimmen. Ne? Also es geht voran und ich denke einfach, dieses Bild geprägt, der graumelierte Mann mit Kapitänsmütze müssen wir langsam ersetzen oder müssen zumindest zeigen, es geht auch anders. Und da ist mir eigentlich, ob Mann, Frau, grün, gelb, rot, ist es mir wirklich ganz gleich. Diversität ist immer gut.
Vielen Dank, Cordula, dass du da warst. Sehr spannend und
danke.
Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über Her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten Her Career Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, MentorInnen und vielem mehr unter her-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.